All'ombra del Vesuvio siamo comodi in una pizzeria alla Bella Napoli, ma al tavolo accanto scoppia una discussione accesa tra Victor Krampenhardt e i nuovi amici di Basti su chi realizzi i vlog più pazzeschi. Il nostro Ben al tavolo di fronte distoglie lo sguardo, perché al momento non gli è permesso parlare con noi. Madonna mia. Lasciamo quindi il locale, ma veniamo quasi travolti da una folla di dipendenti del discount. Il cugino di Richard Weinzheimer e il fratello della grande Lea Lee Totenberg parlano al grande Johnny Milan, così che mangia ancora tre pizze e affinché batta quel giovane francese. Sono tutti pazzi, ma questo è il giro. Dai, salta sulla lancia e proseguiamo verso le montagne. Andiamo su.
Ah, grazie mille, vielen Dank. Laura und ihren Manager Julius. Das Peloton bewegt sich auf Neapel zu und aus Neapel quasi dieses Intro aus der Pizzeria. Fresh für Besenwagen während Giro d'Italia. Erstmal herzlich willkommen, mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Stauf.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Andi, du bist ja jetzt ja nochmal irgendwie 2 Wochen in Italien unterwegs, / Urlaub, bisschen arbeiten noch beim Giro. Und da hast du ja bestimmt einen ganz großen Koffer, ne, den du zu Hause aufmachst jetzt und da wirfst du ganz viele Sachen rein. Was kommt denn da alles so rein für
genau.
dich?
Genau. Ich packe meinen Koffer quasi und bin froh, dass ich mit dem Auto da runterfahre, weil ich packe nämlich doch einiges ein, unter anderem mein Fahrrad, aber ich will mich auch noch ein bisschen sonst da fit halten und natürlich auch erholen, gut erholen. Deswegen nehme ich vom Black Roll auf jeden Fall mein Kissen mit. Ich überlege, ob ich die Decke mitnehme. Wahrscheinlich schon. Die werde ich, Faszienrolle werde ich mitnehmen und so ein paar Bänder, um noch ein paar Sachen zu machen, abseits vom Rad.
Wo mein Kissen jetzt schon überall war, Bulgarien auch abgehakt jetzt. Bulgarien war ich ja nur 2 Nächte. Da war der Koffer nicht so sehr gepackt. Ich habe nur einen Rucksack dabei gehabt, aber Kissen war drin. Bei einer längeren Reise dürfte die Rolle auch auf gar keinen Fall fehlen bei mir. Massagepistole definitiv und die Decke habe ich bis jetzt noch nicht mit auf Reisen gehabt. Aber es ist auf jeden Fall auch so ein Punkt, ihr kennt das ja, Hotelbetten, immer diese komischen eingespannten Laken drauf, eigentlich auch auf jeden Fall eine Überlegung wert.
Ja, also bei mir sind die Recovery Boots immer mit am Start und ich habe mittlerweile eine komplett ausgeklügelte Falttechnik für die Dinger am Start, sodass ich die auch ganz, ganz klein bekomme und die passen mittlerweile in meinen kleinsten Rucksack auch rein.
Wer Tipps braucht, Paul Voss fragen. Wer Rabatt braucht, Besenwagen fragen mit dem Code Besenwagen, gibt's auf blackroll.de. Auf alles außer Sale 10% für jeden Besenwagenhörer. Wir können es nur wärmstens ans Herz legen, nicht nur zum Reisen, auch für zu Hause. blackroll.de Code Besenwagen. Und der Besenwagen rollt hier im Rheinland durch unitalienisches Wetter, wobei wir parallel hier die 5. Etappe des Giro d'Italia noch gucken. Noch nicht zu Ende, Mittwochabend, Nachmittag hier die Aufnahme und es sieht eigentlich ähnlich aus, wettertechnisch. Und Paul sieht so aus, als wäre die Etappe mitgefahren.
Ja, so fühle ich mich auch.
Ja. Andi hat also, noch gefragt, was er gemacht hat, mir war es direkt klar.
Ja, ich war schon arbeiten. Ich muss sagen, das Rheinland, ich bin noch nicht so lange hier, ne? Aber es nervt mich jetzt auf jeden Fall schon ganz hart, muss ich sagen. Das Wetter ist wirklich mir fällt auch
es
nicht
ist halt auch Klimawandel, ne? Also man muss ja sagen, Rheinland war auch mal irgendwie so die Kölner Bucht, warm und gutes Wetter, aber irgendwie, sorry, aber
ich fand nur noch in der Süße rum.
Wie? Warte mal, letzte Woche war es ja noch mega warm hier.
Ja, gut. Was?
Also
das pisst schon hauptsächlich dauernd.
Ja, Andi, ganz ehrlich, also von 10 Trainingstagen sind 8 dabei, wo man irgendwie nass wird. Selbst wenn zwischendurch immer Sonne ist. Aber ist ja auch nie so, dass es einfach mal nicht regnet, sondern es zieht
fährst
immer irgendwie
in die falsche Richtung. Oh.
Ey, so ein Quatsch, sorry, Andi, mit deiner falschen Richtung, mit deiner Eifel kommst du mir jetzt gleich. Ich fahre sowohl links als auch rechts rheinisch. Egal wo. Irgendwo kommen immer Wolken her.
Mit atemberaubender Geschwindigkeit, ja.
Mit atemberaubender Geschwindigkeit, aber ja, ist halt so. Ich kann mich heute eine Stunde übers Wetter auslassen.
Lass doch mal
Problem.
Eine Folge nur übers Wetter machen. Unser Redakteur freut sich extrem. Also ja. Der liebt Wetterthemen im Besenwagen, muss man hier mal Transparenz first anbringen. Wir kriegen da immer ganz positives Feedback aus der Redaktion, wenn wir übers Wetter reden.
Ja, schöne Grüße.
Aber Apropos Rheinland, vielleicht jetzt mal die Brücke vom Wetter geschlagen. Wir haben Anfang der Woche festgestellt, dass Paul jetzt offiziell Rheinländer ist.
Genau.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Und zur Begrüßung.
Darf ich wieder zurück?
Zur Begrüßung hat man erstmal einen Anschlag auf sein Auto verübt.
Ja, irgendwer, also das finde ich wirklich, also das hat mich richtig schockiert, hat an meinem Nummernschild vorne den Berliner Bär aus dem Kennzeichen rausgekratzt.
Aus der Plakette.
Und wirklich, ich dachte zuerst vielleicht zum Parkschaden oder so, aber das ist wirklich genau kreisrund rausgekratzt und siehst, muss mit dem Geldstück gewesen sein. Denkst du, was für ein Hund, Alter? Was soll das? Das ist so, also, ich hab Anwohnerausweis drinne hängen, also offensichtlich wohne ich ja jetzt hier, so, warum tust du mir das an?
Warum? Ich dachte, nur in Bayern leben Bären gefährlich, wer noch kennt, Bruno.
Auch in Düsseldorf werden sie abgeschossen.
Ja, also, wer eine Idee hat, wie man Paul jetzt hier offiziell willkommen heißen kann, schreibt uns. Heißt Paul willkommen, endlich.
Ja, aber sonst ist in Ordnung hier, muss ich sagen. So, ist schon. Wenn Sonne scheint, ist schön.
Ja, eigentlich wirklich ganz okay. Ja, haben wir noch irgendwas? Also sonst, wir erzählen ja immer so ein bisschen was von uns.
Ich fahre rund um Köln am Wochenende.
Ja, Paul fährt rund um Köln.
Und auf der Einladung von, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mit 40 nochmal eine Einladung, die nicht mehr per Post, sondern die mittlerweile kommt die per E-Mail, bekomme, aber sonst sieht das noch genauso aus wie früher. Und da steht halt U23 Männer oder sowas drauf. Da habe ich mich gefreut.
Nationalmannschaft.
Ja.
Musst du Müsli mitbringen?
Warte mal, bestimmt. Keine Ahnung. Müsste ich reinschauen. Aber,
Früher war bei den, wenn man eine Einladung zur Nationalmannschaft bekommen hat, dann musste man zumindest in den Jugendklassen immer noch mal sein eigenes Müsli mitbringen.
Das war auch formuliert in der Einladung.
Ja, ja.
Ja.
Ja, aber ich will mich da jetzt gar nicht lustig machen. Ich möchte mich nochmal bedanken bei den Personen, die mir das ermöglichen, weil ich mich da wirklich drauf freue. Schön mit Ralf Krapsch nochmal als Sprechleiter zu haben, den ich zu meiner Milram-Zeit als Profi geworden bin, auch schon als Sprechleiter hatte. Hier schließt sich der Kreis. Ist auf jeden Fall witzig.
Und ist er jetzt dann auch sozusagen Heimrennen für dich, Paul?
Ja.
Das auch noch?
Ich habe heute mir auch den, Agathaberg?
Ja.
Ja,
da warst du angeguckt. Heute?
Ja.
Geil.
Ja, ist schon steil, aber ey, 54 muss reichen, Mono. Ja. Muss man halt noch schneller fahren. Ja.
Habe ich dir doch gesagt.
Ja.
Kannst doch mal auf mich vertrauen.
Darfst halt nicht diese Bremsaktion mit dir machen lassen. Musst halt schon dann vor den...
Naja gut, die Bremsaktion macht ja meistens Nils Pohlet und ich fahre mit ihm zu meiner Nationalmannschaft. Daher hoffe ich, dass ich, wenn dann...
Aber Bora hat die auch schon gemacht.
Ja.
Ist Bora dabei?
Weiß ich nicht. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt.
Ich glaube, ist dieses Jahr nicht ganz so gut besetzt, oder?
Doch.
Okay. Okay, ich nehme alles zurück.
Doch.
Beste Rennen des
Wetter
Jahres.
Soll auch wieder gut werden am Wochenende. So macht man das nämlich hier im Rheinland. Immer zu den wichtigen Events kommt dann das gute Wetter. Kölner Karneval zum Beispiel, rund um Köln. Ist ja so ziemlich, das ist auch sehr ähnlich.
Ey, ich muss ja noch mal kurz hier, ich denke mir immer, eigentlich, wenn ich so eine Folge beende und ich theoretisch weiß, welcher Gast kommt nächste Woche, denke ich mir immer so, eigentlich so geil, so eine Vorschau zu geben. Aber was ist, wenn was dazwischen kommt? So, ich habe es echt selten gemacht bis jetzt und direkt wieder gefailed. Weiß gar nicht, ich glaube, Giro Sonderfolge habe ich gesagt, Lennart Jasch kommt diese Woche, der wäre auch rund um Köln gefahren. Gute Besserung, hat mir gestern Abend noch geschrieben, bin kurzfristig richtig saukrank geworden, fühle mich so richtig scheiße, will eigentlich nicht Besenwagen, wenn es mir so scheiße geht, will das lieber mit guter Laune machen. Also haben wir jetzt erstmal auf nächste Woche geschoben, hoffe, das klappt dann. Besenwagen, ja, flexible Angelegenheit hier. Ihr werdet unseren Notfallgast kennenlernen heute.
Nee, Notfall nicht. Den
haben wir schon auch geplant.
Für heute ein bisschen eingeplant, weil der fährt zum Beispiel auch bei Rund um Köln mit.
Allerdings
nicht beim Profirennen. Aber mehr dazu später.
Ja, nur kurze Info, wer sich auf Lennart Jasch jetzt schon freut, der kommt auf jeden Fall noch. Ja, sonst relativ viel los in Radsport-Weltgeschichte im Moment. Pro-Sport-Management, Bastian Marx auch an diversen Schauplätzen am Rotieren. Ich brauche auf jeden Fall demnächst auch mal ein bisschen Urlaub. Anbauen, Vorbereitung, Material am Rumschicken, Giro d'Italia, Materialkoordination.
Schickst du mir auch noch was zu?
Ja, du hast deins nicht kaputt gemacht in Tracker. Deswegen bin ich, soll ich froh.
Noch? Soll ich noch was kaputt machen?
Wenn du noch was kaputt machst, dann muss ich dir auch noch was schicken, ja. Ja, es ist spannend im Moment. Andi, was geht bei dir so ab?
Ich fahre jetzt im Urlaub. Nee, Quatsch, ich fahre noch mal zum Giro und bleib dann aber auch in Italien und bin mal immer wieder beim Rennen.
Aber nach unserem Live-Podcast.
Genau, ja.
Freitag, nicht vergessen. Also wer in Berlin wohnt.
Kann leider nicht zu deiner Siegfeier kommen, Paul, am Sonntag. Da bin ich hoffentlich schon irgendwo in Südtirol unterwegs.
Ey, ganz ehrlich, ich hoffe für alle teilnehmenden Rennfahrer, dass es die nicht geben wird, ey. Also das wäre schon.
So, ganz ehrlich, Spitzengruppe hat immer eine gute Chance in Köln. Und du bist ja dann jetzt
ein
alter Hase. Ja, und
ja, genau.
Du fährst dann einfach taktisch schlau. Mit Auge, Paul.
Und Sprint hast du auch aus der Gruppe?
Ey, das ist halt echt so das Ding, ne? Ich hab so gar keine Angst so vor den Durchschnittswert von so einem Rennen, aber ich habe Angst vor diese 3-Minuten-Spitzen, die ich einfach nicht mehr mache. Und also, die
sind sofort. Ey, die musst du einfach vorne. Musst du einfach vorne überleben. Vorne, ne?
Naja, aber ja, Andi, du fährst im Urlaub. Aber stimmt, du musst da noch ein paar Monate warten, bis du richtig arbeiten darfst. Bis dahin.
Ja, genau. Ich fahre quasi offiziell in Urlaub, aber eigentlich fahr ich zum Giro zum Arbeiten, genau. Also jetzt mal ernsthaft, sind ja jetzt schon die letzten Jahre, die Vertragsgespräche, die finden eigentlich immer früher statt. Das geht einfach immer früher los und ist halt auch jetzt schon eben eine heiße Phase gerade. Und man hört auf jeden Fall viele, viele Gerüchte. Ich habe auch beim Giro noch eine ganz wilde Theorien
mitbekommen. Auf die freue ich mich schon.
Und das Transferkarussell dreht sich auf jeden Fall. Und so ein paar Sachen können wir bestimmt auch irgendwann schon mal verraten. Aber eigentlich können wir das ja leider nicht immer machen. Sonst ist ja ein bisschen läppisch, wenn wir
dann
das
kriegen wir keine Gäste mehr.
Man kann aber sich gut informieren. Wir können ja auch mal ein bisschen Werbung hier für andere Leute machen. Daniel Benson, der hat so einen Substack-Blog und der ist da wirklich, der hat sich jetzt auf die Fahne geschrieben, jetzt so den Fabrizio Romano des Radsports zu machen und immer die neuesten Transfer-News als erster rauszubringen. Und der ist schon eigentlich auch immer gut informiert. Also der lag bis jetzt eigentlich selten falsch mit seinen Prognosen. Und scheint da mittlerweile ganz gute Quellen anzuzapfen. Also wer sich für sowas interessiert, kann auch da immer mal reinschauen. Ist, glaube ich, leider man muss da Mitglied werden, kostet, weiß ich gar nicht, was es kostet. Aber wen es interessiert, das ist auf jeden Fall eine gute Quelle für sowas.
Nix ist umsonst, außer der Tod und der kostet Leben, hat meine Oma einmal gesagt. Jetzt wollen wir über deine Theorie hören.
Ich kann sagen, dass auch der Tod ist teuer.
Ist ja nicht meine Theorie.
Du hast sie uns ja schon erzählt letzte Woche.
Ja. Yeah.
Aber Andi, bevor du sie erzählst, müssen wir einen Aluhut aufsetzen oder geht's auch so?
Ich glaube, das ist schon Aluhut-Kaliber, wirklich. Also, wir haben es ja hier auch schon öfter mal besprochen. Große Personalie auf dem Transfermarkt ist ja Paul Sexas, obwohl er eigentlich noch einen laufenden Vertrag hat. Da wird ja viel spekuliert, ob er bleibt, ob er das Team verlässt und in welche Richtung er das Team verlässt. Und da gab es auch immer wieder Gerüchte in letzter Zeit. Mal auch, habe ich zumindest immer gedacht, Sachen, die ich mitbekommen habe, die ganz schlüssig zu klingen und die auch, glaube ich, immer noch so gerade der Stand sind. Aber jetzt beim Giro, da wurden einfach auch die wildesten Theorien formuliert und eine davon ist, dass Paul Sexas schon einen Vertrag mit UAE unterschrieben hat und zwar nach der Tour de l'Avenir im letzten Jahr. Und das wäre natürlich so, ja, was heißt eine Sensation? Das wäre natürlich auch ein Timing gewesen, so einen Vertrag zu machen, der überhaupt nicht mehr das widerspiegelt, was er eigentlich jetzt darstellt auf dem Markt und auch als Fahrer. Dann gibt es ja in den Verträgen vom Team UAE diese sagenumwobene 100 Millionen Euro Ausstiegsklausel, die dann eben zum Zuge kommen würde, weil wenn er jetzt da schon einen Vertrag hat und er will jetzt doch irgendwie bleiben oder noch ein anderes Team wechseln, dann stünde die zumindest im Raum. Und dann wurde die Verschwörungstheorie noch tiefer. Man hat nämlich dann gesagt, das wäre auch der Grund, warum jetzt plötzlich auch ein Macron, also der Staatspräsident von Frankreich, mit eingeschaltet wurde, weil der da jetzt irgendwie auf politischer Ebene mit UAE verhandeln soll und da irgendwie diesen Vertrag rückgängig machen will oder soll. Aber ja, ich fand es eine witzige Story, die ich da aufgeschnappt habe, aber so richtig glauben tue ich daran nicht. Also das wäre... Aber
kannst du deine finanziellen Einschätzungen auch teilen, was du schon angestellt hast, wenn der schon damals unterschrieben hat und was dann jetzt theoretisch möglich gewesen wäre?
Also ich denke mal, wenn er nach so einem Rennen wie der Tour de l'Avenir damals einen Vertrag unterschrieben hat, dann wird es wahrscheinlich ein niedriger bis mittlerer sechsstelliger Betrag sein. Mittlerer wäre schon echt krass, also vielleicht über mehrere Jahre gestaffelt, wenn er dann so einen Vertrag unterschreiben würde zu dem Zeitpunkt. Was er aktuell, dieses Gerücht geht auch, also angeblich liegt ihm gerade auch ein Angebot vor über mehrere Jahre und da sind wir dann eben schon in einem hohen siebenstelligen Bereich. Also es sind jetzt noch keine 10 Millionen, die er da wohl pro Jahr verdient, aber nicht viel weniger. Und das natürlich dann, das wäre schon eine blöde Situation, in der er dann jetzt stecken würde. Und mich wundert bei der ganzen Geschichte eigentlich nur noch das Timing gerade, weil warum muss er jetzt eigentlich noch die Karte spielen? Ich entscheide mich nicht jetzt, sondern erst im August. Das scheint zumindest gerade so die Timeline zu sein. Und das hat, glaube ich, nichts mit dem offiziellen Transferfenster der UCI zu tun, sondern ich weiß nicht, warum man da jetzt so auf Zeit spielt, weil ja, eigentlich ist es ja eine Entscheidung, die man jetzt auch treffen kann. Vielleicht noch so ein bisschen aus Respekt gegenüber seiner Mannschaft, falls er die verlassen will. Aber ja, mal sehen. Es geht auf jeden Fall immer weiter in diesen Theorien, was passiert, weil die Zeit, die jetzt eher so vergeht und wo noch keine Entscheidung fällt, veranlasst, glaube ich, die Leute auch immer, das zu hinterfragen. Warum ist diese Entscheidung eigentlich noch nicht gefallen? Also man muss dazu sagen, er hat ja nächstes Jahr noch einen Vertrag bei Decathlon. Ja, und wie gesagt, also die Storys, die da immer wilder wurden, die wollte ich hier nur mal auch an unsere Hörer weitergeben.
Ja, da...
Aber um ehrlich zu sein, kann ich mir nicht alles auch vorstellen, dass das so stimmt. Es wird mich...
Stell dir vor, er hat wirklich unterschrieben zu...
Ja, aber ganz kurze Frage, wie alt war er damals? War er da schon...
18 wahrscheinlich.
Ja, aber es gab immer dieses Gerücht, dass er den Vertrag mit Decathlon unterschrieben hat.
Wo er minderjährig war.
Genau, minderjährig war irgendwie so und dann seine Eltern haben sich unterschrieben, wie auch immer. Also, keine Ahnung, da ist so viel im Umlauf an Geschichten, das ist brutal, ey.
Ja, also, ich glaube, das passiert einfach, wenn es zu wenig Informationen gibt. Also, dass dann Leute anfangen,
ja,
Informationen
noch,
zusammenzureimen.
Letztes Jahr, aber, als Derek D das wundersamste Vertragskonstrukt war und alle sich gefragt haben, was daraus jetzt passiert, jetzt sind wir bei Sixers.
Aber was da jetzt auch interessant ist, dass man ja versucht, Pavel Sivakov zu unter Vertrag zu nehmen, hat man vielleicht sogar auch schon und der so angeblich irgendwie 2 Mille pro Jahr bekommen.
Bei Decathlon, ne? Auch.
Ja, Decathlon, genau. Der ist gerade bei UAE. Also da passiert ja gerade relativ viel und so ein paar Dinge für mich deuten einfach darauf hin, dass der bleiben wird. Also ein paar Verpflichtungen, also du holst ja so einen Fahrer, also was brauchst du so einen Fahrer? Für was? Also von denen auch so viel Geld zahlen, selbst wenn es die Hälfte davon ist, dann holst du ja, damit er quasi einen Leader unterstützen kann, weil er ist selber kein Siegfahrer und wenn Sex das weg ist, sehe ich jetzt niemanden da im Team, den er helfen könnte auf dem Niveau. Ich bin gespannt, ey. Wäre natürlich auch krass, wenn die am Ende dieses ganze Invest machen, was so Helfer angeht, vielleicht auch Staff generell, also über auch die Performance-Seite ausbauen und dann der einfach weggeht. Ich glaube, Andi, du hast ja auch schon mal gesagt, am Ende wahrscheinlich wird es nicht am Geld scheitern, sondern an dem, wer das beste Konzept hat für seine Zukunft und hoffen wir mal alle, dass UAE das nicht hat. Für den Sport einfach auch. Und auch für ihn selbst. Also das, ja.
Da aus der Ecke kam dann da ein Gerücht, deswegen glaube ich eigentlich an diese, oder das fand ich ganz schlüssig, anscheinend will ein gewisser Tadej Pogacar ihn nicht als Teamkollegen haben. Was ja auch vollkommen legitim ist.
Verständlich und, ist.
Vielleicht ja da auch eine Rolle spielt, warum man um so einen Fahrer dann im Rennen ist oder eben nicht. Klar, irgendwann wird auch der Zeitpunkt kommen, in dem an dem Tadej Pogacar gegen Ende seiner Karriere oder am Ende seiner Karriere ankommen wird, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen und scheinbar soll er gesagt haben, dass er das nicht will. Und ich glaube auch eigentlich, also meine persönliche Theorie oder Meinung dazu ist, glaube ich, auch, dass er nicht zu UAE gehen wird. Und ich glaube auch nicht, dass diese Story wahr ist. Aber das ist jetzt auch nur meine Theorie. Und wo es am Ende hingeht oder wenn überhaupt, ob er bleibt oder nicht, das müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit ins Land vergehen lassen. Und dann irgendwann werden wir, glaube ich, alle wissen, was er macht.
Ja, was ich da aber auch, das eine ist natürlich klar, wie den seinen stärksten Konkurrenten als Teamkollegen, aber vielleicht, also ich kann mir bei ihm auch mittlerweile vorstellen, dass der sich freut, dass jemand kommt, der ihn richtig fordert. Also der vielleicht in ihm selber auch nochmal so ein bisschen was entfacht, wo er nochmal den nächsten Schritt gehen muss, keine Ahnung.
Ja, also, ich glaube, das hast du lieber als Gegner so.
Ja, meine ich ja. Das hast du lieber als Gegner. Also ich kann mir vorstellen, dass der auch die Herausforderung gerade irgendwie auch ganz gut findet, wenn das stimmt, dass er das gesagt hat, dass er nicht als Teamkollegen haben will. Aber also ja, ich glaube, für den Sport wäre es gut, nur auch für Pogacar. Und ja, ich glaube, man hat bei Lüttich auch schon gesehen, dass er einen Punkt machen wollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch relativ viele Punkte machen will in den nächsten ein, zwei Jahren.
Ja, ich glaube auch, dass er auf jeden Fall den Ehrgeiz oder den Anspruch jetzt hat, auch so seine Legacy noch so ein bisschen zu zementieren und wirklich so als der beste, erfolgreichste Radfahrer der Geschichte einzugehen. Also klar, es gibt immer noch diese 525 Siege von Eddie Merckx, die wird wohl, glaube ich, auch niemand mehr einholen. Natürlich eine andere Zählweise, andere Zeit. Aber wenn Pogacar jetzt noch so ein paar Jahre weitermacht, dann steht ihm der Titel, glaube ich, zu. Und auch wenn er nach außen immer so diesen lustigen, easygoing Typ repräsentiert, ist er, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr ehrgeizig und macht das Ganze mit einer gewissen Konsequenz und Seriosität, dass nicht immer alles nur so, klar, also du kommst auch nicht nur durch Jux und Dollerei, sage ich mal, an diesen Punkt. Ich glaube, das unterschätzt man so ein bisschen, dass er da schon auch knallhart ist und sagt, ey, ich will gewinnen und ich will die Konkurrenz nicht in der eigenen Mannschaft.
Ja, absolut, sehe ich auch so.
Team.
Ja, dann hatten wir aus dem Transfermarkt noch zwei, das habe ich schon vor anderthalb Wochen, glaube ich, aufgeschrieben, als die Gerüchte kamen, dass Arno Delie und Lennart van Eetveld wohl auch Lotto verlassen, wohl schon unterschrieben. Ich weiß nicht, wie stark man das bestätigen kann. Andi, hast du da Infos? Ich dachte nur so, okay, Lotto völlig am Arsch dann. Und angehängt nochmal,
Ich hab die Infos dazu, aber will jetzt hier an der Stelle nur auf den eben angesprochenen Blog von Daniel Benson verweisen, der das, glaube ich, schon so jetzt ein bisschen publik gemacht hat, dass er das Team verlassen wird.
Beide?
Da ging es eigentlich nur um Delie. Van Eetveld, keine Ahnung.
Warum? Also, angenommen, das passiert, schon schwierig auf jeden Fall. Warum ist Delie beim Giro mitgefahren? Was war das für eine Aktion? Also zum Kontext. Kontext, es gab schon vor dem Giro-Start Berichte darüber, dass er einen Magen-Darm-Infekt irgendwas hat, eine Viruserkrankung, auch irgendwas Exotischeres oder Wilderes auf jeden Fall?
Nee. Also eher was, was regelmäßig in Belgien vorkommt nach
die haben Scheiße gefressen.
Genau, also sie haben sprichwörtlich Kuhscheiße gefressen, es gibt so, wenn es halt regnet und Kühe die Straße überqueren, kann es ja passieren, dass die Kuhfladen Zeugs halt ja in die Flasche fliegt und dann nimmst du quasi Dreck und Bakterien über die Flasche auf.
Das müssen jetzt auch gar keine Kühe gewesen sein. Es reicht auch mal, wenn dann über so einen belgischen Feldweg so ein Gülletraktor fährt und ein bisschen was auf den Weg tropft. Aber auf jeden Fall aus der Ecke, Paul, kommt das hat eben nicht nur die paar Lottofahrer getroffen, sondern einige Starter, die bei den Famenne Ardennes Classic oder wie das Rennen heißt, am Start waren. Also da sind zig Fahrer nach dem Rennen eben krank geworden, haben Magen-Darm-Virus oder was auch immer sich eingefangen. Ich glaube, einer, der ursprünglich für Lotto beim Giro an den Start gehen sollte, ist gar nicht mehr mit angereist nach Bulgarien. Einer ist noch aus Bulgarien abgereist. Bei Deli war es dann die ganze Zeit so auf der Kippe und man wollte dann, glaube ich, einfach versuchen, ob es funktioniert und er sich im Laufe der ersten Etappen erholt. Ist dann, glaube ich, auf der ersten Etappe in Italien dann ausgestiegen.
Nee, der ist auf jeden Fall die zweite. Da hat Campenaerts noch seine Flasche genommen am Berg. Die ist er noch mitgefahren.
Ja, ich glaube, der ist auf der ersten Etappe ausgestiegen, Deli.
Ja, der ist bis zum Ruhetag rein.
Ja, und ich meine, klar, der holt halt, wenn er dann fit wird, vielleicht noch ein paar Punkte für die Mannschaft. Ist ja auch so, wie du eben schon gesagt hast, ne, einer der überhaupt Lotto da in der World Tour gehalten hat in den letzten Jahren, beziehungsweise wieder reingefahren hat. Und klar, da geht es jetzt darum, für das Team diesen Fahrer zu kompensieren, weil der einfach fast die Hälfte der Punkte für die eingefahren hat, ne, so in den letzten Jahren. Ja, sind, glaube ich, noch ein paar Fahrer so auf dem Markt, aber so einen Fahrer zu verlieren, ist natürlich dann nicht ganz so einfach, ne? Dann eben zu sagen, okay.
Also kann man schon gerüchteweise sagen, wo er hingeht?
Es gab ja einige Teams, Tudor, die da im Raum standen, unter anderem Red Bull. Tudor ist, glaube ich, ein Team, was da genannt wurde und noch irgendein drittes. Wo er jetzt genau hingeht, kann ich jetzt nicht sagen.
Also du weißt es eventuell.
Ich weiß es, ja.
Ja, okay, gut, aber dann Tudor ist doch nicht schlecht, Andi, oder?
Wäre vielleicht nicht schlecht. Ich meine, es ist für jedes Team ja so ein bisschen eine Herausforderung, den so in den Griff zu bekommen. Man hat immer wieder gehört, dass er so nicht gerne von zu Hause weg ist. Also wirklich, man sieht es also ein bisschen auch an den Ergebnissen, ne? Wenn er mal ein paar Wochen am Stück zu Hause ist, also meistens wenn das Wetter hier bei uns wieder ein bisschen besser geworden ist und er nicht irgendwo in Trainingslagern abhängt über den Winter, dann fährt er irgendwann wieder wie eine Maschine, ne? Also der holte in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr unfassbar viele Ergebnisse und Punkte. Und wenn es halt so, lange von zu Hause weg ist, dann schlägt ihm das anscheinend so aufs Gemüt, dass er dann auch nicht performt. Dann gab es auch immer mal so ein bisschen, ist er denn so konsequent seriös im Training? Das sind alles so Gerüchte, die dann im Radsport auch mal schnell entstehen und wo nicht viel Wahrheitsgehalt dran ist. Aber ich dachte mir nur so, okay, wenn du den jetzt holst in deine Mannschaft, da bindest du dir ein ganz schönes Klotz Arbeit ans Bein. Dann ist mir aber auch mal wieder erst aufgefallen, dass Arnaud Deli auch erst gerade 24 geworden ist, also auch noch mega jung ist und natürlich kann da auch noch ein Reifeprozess ganz von alleine stattfinden. Und dass er einer der größten oder eines der größten Talente ist, was so die Eintagesrennen und auch Sprints angeht, ist, glaube ich, unbestreitbar. Und egal wo er hingeht, ich hoffe, dass er in der neuen Mannschaft dann das Umfeld auch bekommt oder sich so einfinden kann, dass er eben mal so übers Jahr hinweg seine Leistung abrufen kann und vor allem natürlich auch mal wieder bei den Klassikern so richtig zeigen kann, was er eigentlich drauf hat, weil das ist er ja, das steht ja eigentlich noch aus. Ne? Also er hat zwar dieses Jahr, glaube ich, bei Gent-Wevelgem auch irgendwie gutes Top 10 eingefahren, aber eigentlich wäre es ja auch ein Fahrer, der bei Rennen wie Roubaix und vielleicht auch der Flandern-Rundfahrt vorne mitfahren könnte.
Weil wir gerade über Alter gesprochen haben, wisst ihr, bei wem es mich richtig überrascht hat, wie jung der noch ist? Weil er gefühlt irgendwie schon Ewigkeiten dabei ist. Lenny Martinez. Der ist erst 22.
Ja, aber Ewigkeiten dabei stimmt eigentlich auch nicht.
Ja, nein, oder? Ewigkeit nicht, aber den habe ich jetzt irgendwie so schon so abgespeichert. Irgendwie, der hat schon Team gewechselt, also war schon mal im World Tour Team, ist dann zum anderen World Tour Team Bahrain gegangen. Also da, also der ist aber erst 22, Mann. Aber der ist halt seit 23 Profi, ist jetzt noch nicht so lange her, aber jetzt dann doch auch schon ein paar Jahre. Das ist so krass, Mann. Der ist erst 22, ey. Da war ich so ein bisschen schockiert,
dass der noch so jung ist. Der ist auch schon ein paar Rennen einfach als U23-Fahrer bei der, also aus der Development-Mannschaft von Groupama ist er schon ein paar Rennen für die Profimannschaft mitgefahren und daher auch direkt schon sehr, sehr weit vorne gelandet. Mhm. Und wenn du den dann einmal so im Trikot von Groupama gesehen hast, dann speicherst du das natürlich so ab. Ja, okay, der ist ja schon seit 22 dabei, so ungefähr. Ne?
Ja. Ja. Naja, man wird nicht jünger.
Wir haben hier noch so einen sportlich-thematischen Teil. Wir haben uns jetzt heute hier so diese Etappe angeguckt. Giulio Ciccone hatte das rosa Trikot und Trek hat irgendwie versucht, das so halbwegs zu verteidigen, hat aber nicht so richtig hingehauen. Gleichzeitig weiß man, dass da in dem, also es wird ultra spannend sein, wo sich diese Mannschaft in der Führung, sportlichen Leitung und so weiter hin entwickelt in den nächsten Jahren. Da ist ein Riesenumbau am Start. Gleichzeitig gibt es Trainerwechsel woanders. Bei Wismar verlässt ein Trainer, unter anderem von Jonas Vingegaard. Das Team geht zu Red Bull Bora. Kann man das schon sagen, dass dort zumindest auch der Hauptverantwortliche aufhört?
Nee, der, also wenn du jetzt darauf anspielst, dass Dan Lorang Red Bull verlässt, dann hat er das Team eigentlich schon vorher verlassen. Also er war jetzt eigentlich für Red Bull, glaube ich, so für die Ausdauer, Athleten, Coaching, wie auch immer, das da strukturiert ist bei dem, bei der Sportabteilung von Red Bull und nicht mehr beim Team selber, hat allerdings noch Fahrer aus der Mannschaft trainiert und der hat jetzt, war zu lesen, auf jeden Fall ja, sich dazu entschieden, Red Bull eben zu verlassen, ja.
Ja, mal sehen, was sagt ihr zur Track-Performance? Paul ist ja auf jeden Fall großer Fan.
Ja, keine Ahnung, also Giulio Ciccone kann ich schon ein bisschen leid tun, also heute Mittwoch, die sechste Etappe, erste Mal rosa Trikot unterwegs gewesen, nach seiner 150. Etappe beim Giro.
Hm.
Das ist krass, das, also da muss man, also wie viele Giros sind das? Das sind einige auf jeden Fall, wenn du schon 150 Etappen hinter dir hast. Ja, und tat schon ein bisschen weh zu sehen, dass er das Trikot eigentlich mehr oder weniger so herschenken musste, ne? Weil man irgendwann keine Fahrer mehr hat und hatte, die von vorne fahren können. Er ist dann zum Teil auch selber von vorne gefahren. Aber ja, das war so ein bisschen sinnbildlich für das Jahr bis jetzt von Trek. Ich meine, ich hab's, oder Lidl Trek, ich hab's ja eingangs das Jahr schon gesagt, dass die unterperformen werden. Haben natürlich auch ein bisschen Pech gehabt, aber ich freue mich jetzt nicht darüber, dass ich recht hatte, aber irgendwie auch im Sprint, ne?
Ja, ein bisschen, okay. Doch, freust dich. Auf jeden Fall.
Ja,
auf aber mal richtig der, prognostiziert.
Nein, aber nicht, weil ich was gegen das Team habe, sondern einfach nur, es hat sich irgendwie so leider angedeutet. Aber jetzt auch, was du schon gesagt hast, Andi, mit den Sprints, ne? Wie Jonathan Milan halt auf dem, also wie er seine Sprints fährt, also wie viel Watt er wahrscheinlich auch verschenkt ist. Selbst bei anderen Podcasts wird das jetzt richtig zum Thema, wie der sprintet. Und ist irgendwie schade zu sehen. Also man hofft, dass die da irgendwo die Kurve kriegen und aus dem Potenzial, was sie haben, mehr machen. Aber gerade würde ich sagen, läuft das nicht so richtig rund.
Absolut. Sie haben sich jetzt zumindest mal von einem Abstiegsplatz auf Platz 10 der Weltrangliste vorgearbeitet, was aber halt auch mit dem Kader von Trek und den hochklassigen Rennen, die sie fahren, dann auch schon möglich sein sollte.
Dennoch ist das nicht das Ziel. Nur worauf ich eben schon angespielt habe, mit dem Umbau auch in der Führungsetage, wo jetzt Andy Schleck auch wieder eine tragende Rolle übernimmt, ab jetzt oder seit ein paar Monaten, wird man, die, ich glaube, diese Effekte, die da jetzt begonnen werden, die wird man auch erst in 2-3 Jahren so richtig merken.
Ja klar, sowas dauert immer ein bisschen. Ich glaube, man hat sich da jetzt auch eben als großes Ziel gesetzt, irgendwann irgendwie die Tour de France zu gewinnen, was ja an die Stelle kommt ja irgendwann fast jedes Team, was mit so einem Budget arbeitet und finde ich persönlich immer so, ja mein Gott, also man muss das Ganze auch mal realistisch sehen. Ich glaube, so die nächsten 2 Jahre oder so lange Tadej Pogacar noch irgendwie fährt und Jonas Vingegaard da ist und jetzt vielleicht ein Paul Sexas dazukommt, also wenn du nicht einen von den 3 Fahrern unter Vertrag hast, dann wird es sowieso ganz, ganz schwierig und das dann immer so als Ziel auszugeben. Ich weiß nicht, wem sie das dann verkaufen wollen oder müssen, finde ich immer schwierig. Da sollte man doch lieber das ja irgendwie die Fans und was auch immer wen mit einer anderen Fahrweise begeistern, was sie ja bis jetzt getan haben. Ne? Also ich glaube, letztes Jahr war aber das super ansprechend, was sie gemacht haben. Dieses Jahr, klar, super viel Pech, aber auch jetzt vor dem Giro, ich weiß gar nicht, ob wir es hier besprochen haben oder ob ich es an anderer Stelle besprochen habe. Man ging ja auch in den Giro rein, ja, wir wollen Etappensiege, wir wollen Sprintsiege und wir wollen GC angreifen, wo du dir denkst, ja okay, also Ciccone, klar, der wird schon abliefern. Bei G war eigentlich im Vorfeld auch schon abzusehen, dass er jetzt nicht die Riesenform mit in den Giro reinnimmt. Und dann so von GC zu sprechen, also wenn man davon spricht, dann geht man eigentlich davon aus, man meint aufs Podium zu fahren und das ist natürlich dann mit der Konstellation und auch der Gewichtung der Mannschaft schwierig, weil wir haben es ja heute gesehen, du hast irgendwie 4 Leute für einen Sprintzug inklusive Milan und 4 für, ja, noch am Ende irgendwie einen GC-Spot zu fahren oder Etappensieg mit Ciccone im auf den schwereren Etappen, aber dann fehlt dir halt auch ganz schnell jemand, der das Tempo kontrollieren kann und eben vielleicht dann mal so ein Führungstrikot verteidigen kann.
Aber hey, ich
man kann halt auch nicht auf jeder Hochzeit tanzen, ne?
Ich erinnere mich selbst auch an meine Kritik und an Kritik von uns an Red Bull Bora Hansgrohe, die jetzt auch schon seit mehreren Jahren da so einen sehr starken Umbruch betreiben mit vielen verantwortlichen Personen und Fahrern und so weiter. Und guck dir die Weltrangliste an. Die sind jetzt dieses Jahr 2. schon mit auch Vorsprung auf Wismar. Da hat es jetzt dieses Jahr der Umbau auf jeden Fall gut gezündet. Und die Neuverpflichtungen.
Ja, also das Team hatte das Ziel ja schon vor einigen Jahren mal rausgegeben, ne, dass man sich so in den Top 3 etablieren will. Dann wollte man allerdings auch die Tour gewinnen. Das weiß ich nicht, wie man das so kommuniziert hat oder nicht. Das war auf jeden Fall, was man so intern im Business kommuniziert hat. Und ich glaube, jetzt mit dem Sponsor Red Bull hat sich das wieder so ein bisschen verschoben und man möchte einfach möglichst erfolgreich sein. Und da finde ich, macht das Team gerade eigentlich ganz gut. Und finde ich, ist es auch wieder attraktiver, als jetzt zu sagen, okay, wir wollen die Tour gewinnen. Also ich meine, klar, da ist jetzt so das größte große Aufmerksamkeit etc. ist ein Riesenevent, aber für mich jetzt so als Radsport-Fan auch, finde ich das, wie es andere Teams teilweise jetzt gemacht haben, deutlich spannender, als jetzt zu sagen, okay, ich will jetzt unbedingt irgendwie die Tour gewinnen, weil man auch eigentlich schon weiß, sorry, also den haben wir jetzt noch nicht gesehen, der die Tour gewinnen soll für eine andere Mannschaft, außer die eben genannten, ja.
Als abschließender Gedanke hierzu, man muss sich da noch dran gewöhnen, ich mich auch, ist mir auch eben erst irgendwie so eingefallen, aber mit Lidl Trek und Red Bull Bora Hansgrohe, wenn ich mich jetzt mal so in die, ich ziehe mir Deutschland überziehe, über meine Außenspiegel am Auto, Fanregion reingehe, das sind unsere 2 deutschen Teams. Wir sind 2. und 10. in der Weltrangliste jetzt gerade.
Ja, eins davon ist auf jeden Fall ein deutsches Team. Das andere ist, glaube ich, Österreicher, österreichisches Team von der Lizenz her.
Beides deutsche Fahne drauf.
Ja, mal sehen. Also ich glaube, ein Team arbeitet gerade sehr stark an der deutschen Identität. Also man verlegt ja jetzt auch bei Lidl Track den Servicekurs etc. Also wirklich den Hauptsitz der Mannschaft nach Neckarsulm. Und ja, natürlich auch mit Bora da als einer der Hauptsponsoren und Sitz Rosenheim oder kurz dahinter der Grenze. Das ist natürlich auch noch ein deutsches Team. Und man hat natürlich unseren Ben da und auch unseren Florian. Jo. Also die. Nico. Ja.
Wir müssen uns bemühen, mal aus der Führungsriege bei Lidl Track jetzt demnächst hier einen ans Rohr zu kriegen und da mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können.
Ja.
Alright. Ich würde sagen, wir können zu unserem Gast schalten, beziehungsweise die Türen öffnen.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Du, Anni, ich bin hier gerade auf der Morten-Seite unterwegs und wir haben ja bald mal wieder ein Community-Ride. Und ich habe mir jetzt hier mal so eine Fuel-Strategie geplant dafür. Morten, absolut mega Feature auf der Seite, könnt ihr den Fuel-Planner aufrufen und vielleicht, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Community-Ride, vielleicht nicht ganz nötig, ne, aber ein Rennen oder so ein richtig hartes Training, ist schon richtig erkenntnisreich, sich da mal so eine Fuel-Strategie ausrechnen zu lassen. Und ich finde das grandios. Du gehst in den Fuel-Planner rein, suchst deine Sportart aus. Ich habe es natürlich bis jetzt nur mit Fahrradfahren ausprobiert. Dann suchst du dir dein Event aus, sind auch schon viele Rennen vorgegeben, aber ich mache natürlich Custom. Custom kannst du GPX hochladen, also wenn du eine Route hast von deinem Training oder deinem Rennen, lädst du GPX hoch. Dann füllst du so Athletendetails aus, also männlich-weiblich, wie groß, wie schwer. Ungefähre FTP, wenn du die weißt, geht auch ohne. Und vielleicht so eine Zielwattzahl, mit der du das Ganze da bestreiten willst. Wenn du einen Trainingsplan hast, weißt du das natürlich ganz genau. Dann suchst du aus, welche Produkte du zur Verfügung hast. Gels, Drinks oder die Solids von Morten. Und tja, dann geht's los. Und da sind wir... Ja, ganz genau versorgt mit Infos, was ich wann zu mir nehmen muss, um da ja den Sprint ins Café bei unserem Social Ride zu gewinnen.
Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass man sowas jetzt auch direkt zur Verfügung hat. Bei den Profiteams sind ja oft dann extra die Nutritionists, die dann den Plan ausklügeln und ausrechnen, wer wann wo was essen muss. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass die auch solche Tools nutzen, vielleicht sogar das von Morten. Die Teams, die mit Morten arbeiten, machen das auf jeden Fall. Und man kann das jetzt auch einfach zu Hause machen. Ob ich das jetzt im Urlaub oder auf meinem Arbeitsausflug in Italien auch machen werde, für die 2 Stunden, die ich da am Rad sitze, weiß ich nicht. Was ich auf jeden Fall einpacken werde, sind ein paar Getränke von Morten. Die habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich habe mir schon ein paar Rezepte ausgedacht. Man kann da jetzt zu dem Drinkmix ja auch Additions hinzufügen und ich habe gedacht, ich mix das einfach mal. Also mach dann Cola, Orange, so ein bisschen Mezzo-Mix. Und worauf ich auch wirklich gespannt bin, ist der Mentholgeschmack, der gerade, wenn es, glaube ich, heiß ist, schon ganz erfrischend sein wird, so stelle ich mir das vor. Und die Riegel, die habe ich auf jeden Fall schon probiert, also die Solids kann ich auch nur empfehlen, schmecken echt gut.
Ja, ist mir natürlich auch schon der Gedanke gekommen, Spezi zu machen, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Go for it, Andy, go for it. Was man an dem Fuel Planner vielleicht ja schon merkt, Morten, eine sehr tech-affine Marke, die sich wirklich sehr tiefe Gedanken machen, auch in der Zusammensetzung ihrer Produkte. Und das sind wirklich Gels, Drinkmix und die Solids, das sind wirklich Sachen, die lohnen sich mal auszuprobieren, wenn man da sehr intensiv trainiert. Oder wie Andy eben auch mehr auf Genuss steht und die Geschmäcker da im Vordergrund stehen. Das Ganze geht mit uns natürlich ein stabiles Stück günstiger. Besenwagen 20 ist der Code. Der ist anwendbar mit 20% auf alles bei Morten, außer dem B-Carb und den Additions, muss man sagen, wobei es die on top gibt, wenn man sich Drinkmix-Pakete kauft.
Checkt's aus. Wir haben den Link nochmal in den Shownotes.
So, Türen auf im Besenwagen, wie angekündigt, heute Überraschungsgast und ja, seine Qualifikation, wie wir gerade schon erörtert haben, ist, dass er Andis Ex-Nachbar ist. Das reicht heutzutage für einen Besenwagen. Es ist natürlich ein bisschen mehr dahinter. Radsport kommt in der Story auch zum Tragen, aber tatsächlich erst so ein bisschen später in der Bekanntheit. Lustiger Fact auch, dass Andi und ich Benny schon kennen jetzt eine Weile. Andi natürlich wesentlich länger, ich seit vielleicht ungefähr einem Jahr und Paul noch gar nicht. Deswegen können wir Benny bzw. er sich selber auch nochmal komplett vorstellen. Ich würde sagen, auf jeden Fall der erste Judoka im Besenwagen. Und vielleicht, bevor ich jetzt hier meinen kleinen Monolog beende, mal weg von Radsportthemen, weg von Giro d'Italia, heute mal wieder so ein bisschen off-topic und es geht einfach um Leute, die was Gutes machen. Einfach mal wieder so ein bisschen was Gutes hier im Besenwagen. Herzlich willkommen erstmal.
Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Dann hier, Andi zuerst.
Ich führe die Einleitung hier gerne fort, Basti. Wir machen ja normalerweise immer hier so einen kleinen Abriss von Karrierestationen und Teams und so weiter, was die Leute so gemacht haben. Und tatsächlich hast du ja auch eine sportliche Karriere hinter dir. Nur eben nicht auf dem Rad, bis jetzt zumindest noch nicht. Und bist erfolgreicher Judoka gewesen. Wikipedia sagt, du hast den zweiten Dan, was auch immer das bedeutet. Das kannst du vielleicht gleich selber mal erklären. Und du hast bei diversen internationalen Meisterschaften mitgemacht, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und warst auch mit bei Olympia in Peking. Und vielleicht noch hier kurze Einordnung. In der Gewichtsklasse bis 100 Kilo.
Richtig.
Benny ist nämlich so ziemlich einer der wenigen Leute, die ich persönlich kenne, bei, neben denen ich mich immer klein fühle. Also
die Gewichtsklasse gerissen mittlerweile.
Ich glaube, Benny ist immer noch ein bisschen schwerer als ich, aber ein kleines bisschen nur. Ja, genau, also das so viel zu deinem sportlichen Hintergrund. Du bist also Judoka, natürlich deswegen hier auch in Köln. Olympiastützpunkt haben wir ja hier für Judo. Und genau, und wir haben uns dann, ich glaube, zum ersten Mal auf irgendeiner Party tatsächlich getroffen und dann waren wir ein paar Jahre lang Nachbarn. Und so kam dann wieder der Kontakt zustande, als du jetzt eben mit der Talent Kids Foundation, darüber soll es heute gehen, gestartet hast und mich da danach irgendwann mal kontaktiert hast, ob wir nicht da auch eine ganze Radsportabteilung hinzufügen. Aber da kannst du jetzt gerne weitermachen.
Genau. Hi, ich bin der Benny. Habe früher Judo gemacht. Ich habe vor 2 Jahren die Talent Kids Foundation ins Leben gerufen, um olympische, paralympische und Sportarten, die es werden wollen, in den Fokus zu rücken. Ganz weg vom Fußball, da der genug Aufmerksamkeit hat und halt auch so ein bisschen auf, die Stiftung hat sich zum Ziel gemacht, den ersten Schritt mit den Kindern zu machen. Und der erste Schritt ist meistens der schwierigste, was mit verschiedenen Hürden zu tun hat. Und dann haben wir angefangen, oder ich habe angefangen, weil es nahe lag, mit Judo anzufangen, ein Konzept erarbeitet, 4 bis 6 Wochen in die Schulen zu gehen und den Kindern Judo zu zeigen. Das hat super geklappt. 2 Jahre lang haben wir jetzt über 5000 Gürtelprüfungen gemacht, um da den Anschluss zu suchen. Und man fängt an mit Weiß-Gelb-Gurt. Und das Ende von dieser von den Schülergraden ist dann der braune Gurt. Und der erste schwarze Gurt ist der erste Dan. Und den zweiten Dan, den habe ich quasi. Und man kann danach noch weiter Prüfungen machen, aber wenn man, ich war immer im Wettkampf zu Hause und dann hat man auf Gürtelprüfung keine Lust. Die kriegt man dann, okay. Das ist anders als im Radsport, die kriegt man dann immer noch verliehen wegen besonders guten Ergebnissen. Wie ihr seht, sind die bei mir ausgeblieben, weil ich noch einen zweiten Dan habe. Und dann sind der Andi und ich uns irgendwann über den Weg gelaufen auch. Das war glaube ich, so rum. Und ich habe dem gesagt, ich habe dem von dem Judo-Projekt erzählt. Und da sind wir dann zu dem Schluss gekommen, ja, dass der Radsport da eigentlich auch einen riesengroßen Stellenwert haben sollte, um in der Nachwuchsarbeit was zu machen. Und dann hat er ist der Basti mir vorgestellt worden und dann kam eins zum anderen.
Man braucht ja irgendwo Fahrräder her, wenn man das machen will.
Richtig.
Ich glaube, wir müssen noch so ein bisschen ausholen, dass man sich es genau vorstellen kann. Du hast mit der Stiftung Partnerschulen, wie hat das Ganze angefangen? Ihr geht in den Sportunterricht. Das ist nicht irgendwie außerschulisch, die Aktivität. Das muss, die Schule muss mitarbeiten.
Genau, also wir haben in Köln sowie in anderen Großstädten drei NRW-Sportschulen, die Kooperationsgrundschulen haben. Und die sind in den Genuss gekommen, Judo-Training zu bekommen. Und weil ich habe das eine ganze Zeit lang alleine gemacht. Und wenn man dann, wir hatten dann sechs Kooperationsgrundschulen und das ist während des Sportunterrichts hat das stattgefunden, um halt auch die Eltern auch teilweise zu entlasten, dass die Kinder Sportarten ausprobieren können. Also wir wollten vielen Kindern Gutes tun, dass sie viele Sportarten auszuprobieren. Wir haben jetzt gerade in der Stiftung, um das groß einmal darzustellen, haben wir gerade 12 Sportarten mit Botschaftern und Botschaftern hinterlegt, die Vorbilder für die Kinder sein sollen. Im Judo haben wir die Anna-Maria Wagner, wer sich im Sport auskennt, Fahnenträgerin Paris, Weltmeisterin, Olympia Bronze gewonnen, und dass sie sich bereit erklärt hat, da die Botschafterin zu machen, hat mich auch stolz gemacht. Ich kannte Anna noch als herangehende Athletin, da war ich schon fast raus aus der aktiven Zeit. Und so haben wir halt für die Sportarten auch Botschafter gesucht, die den Kindern halt zeigen, wo es halt hingehen kann. Und es hat so gut funktioniert, dass immer mehr Schulen jetzt eigentlich drauf kommen, ey, der Benny mit der Stiftung, mit der Talent Kids Foundation, die geben uns Material und Trainer. Das ist eigentlich ein Win-Win-Win für die Schulen und für die Schüler. Und das steckt ja auch bei uns in dem Slogan für die Stiftung drin, wir schenken Kindern Sport. Und genau da wollen wir halt hingehen. Und dann kam das Thema Radsport zum Tragen. Ich bin, so wie ihr gerade schon gesagt habt, ich bin eigentlich auf der Matte unterwegs und wir haben die Fahrräder immer in Conny-Trainingslager benutzt. Und das war immer ein riesengroßes Hindernis mit. Also ich, so wie der Andi gerade gesagt hat, ich habe bis 100 Kilo gekämpft. Also ich muss 0,1 Tonnen irgendwo hochschleppen. Und das war fürs Radfahren nicht so förderlich. Aber wir waren halt immer gut. Ich war halt immer sportlich in allen Sachen interessiert. Ne? Also die Klassiker, halt eine Tour de France im Sommer verfolgt. Und deswegen hat mich dieses Thema, wo ich mich mit dem Andi ausgetauscht habe, auch so gepackt, zu sagen, ich brauche jemanden, der im Business drin ist und mir sagen kann, was wir brauchen. Und so haben wir uns irgendwann mal auf dem Mittagessen getroffen und hat der Andi mir ein Konzept vorgelegt, wie wir es machen können, dass wir Kindern das näher bringen, in den Radsport zu kommen. Und da ist die Hürde natürlich extrem groß, sich ein Rad erstmal zu kaufen. Ne? Also jeder weiß, der Kinder hat. Ja, heute wollen die mal das machen, morgen das. Und wenn man dann mal ein Rad kauft, mal kurz mit der Ausstattung, wisst ihr selber, was das beinhaltet. Und da war ich dann halt super froh, mit dir, Basti, jemanden gefunden zu haben, der das auch bei Rose platziert hat. Ne? Also da muss ich halt sagen, dass wir da einen richtig starken Partner gefunden haben, der uns, ja, so Stand jetzt, wer das so ein bisschen verfolgt hat, ich meine, ich bombardiere euch manchmal damit ein bisschen zu oder bei Instagram. Die haben uns einfach mal 30 Räder dahingestellt. Das ist Wahnsinn. Also das macht Spaß, und den Kindern dabei zuzuschauen, wie die da auf einmal Feuer und Flamme für sind. Ne?
Ich muss jetzt schon mal die Blumen muss ich so ein bisschen weitergeben auch, weil ich habe da die Kontakte gelegt. Ich habe natürlich ein bisschen Werbung fürs Projekt gemacht, aber da ich bei Rose mich in die Position manövriert habe, diese Leute zu vertreten, die auf Ziellinien Erster werden wollen, wie unseren Freund hier, Da habe ich dieses Projekt dann in eine andere betreuende Abteilung übergeben. Die haben sich aber auch sehr gefreut und finde das auf jeden Fall geil, dass das mittlerweile klappt. Du kannst ja gleich mal einen kleinen Abriss geben, wie weit wir mittlerweile sind, weil es hat ja dann auch jetzt erst so begonnen. Und dann können wir vielleicht auch schon mal hier releasen. Er weiß noch nichts davon, aber dass Paul jetzt auch demnächst so Grundschulunterricht gibt.
Die Kinder tun mir jetzt schon leid.
Ist jetzt bei allen Rose-Athleten, war das übrigens kleingedruckt im Vertrag drin.
Dass die Kinder auch mal wissen, wo man hinkommen kann, wenn man Radsport macht.
Nee, also tatsächlich ging das ja hier dann über einen kurzen Dienstweg, über Bastian Rose. Wir wollen jetzt hier nicht noch mehr Rose-Werbung machen, als wir sonst schon immer machen. Aber da muss man sagen, es nicht lange gedauert, bis die Zusage kam. Und man hat eben jetzt die Chance, in Schulklassen reinzugehen. Und da können dann eben alle Jungs, Mädels einfach mal über ein paar Wochen ausprobieren, was es heißt, so auf dem Rad unterwegs zu sein. Ob das dann nachher in einer Anmeldung im Verein hoffentlich mündet oder ja, vielleicht geht Anna auch schon früher in Gravelsport, weil die Räder können ja beides, die können Straße und Gravel fahren. Und also diesen Berührungspunkt zu schaffen, das war uns auf jeden Fall ein Anliegen, weil wie gesagt, also wie kommt man sonst zum Radsport? Heutzutage ist natürlich ein bisschen präsenter. Zu unserer Zeit war das eher noch ein bisschen eine exotischere Sportart, wo es dann meistens Familienmitglieder waren oder ja, doch dann irgendwie der Jan-Ulrich-Boom zu der Zeiten von Paul und mir zumindest, die dann die Idee gezündet haben, ey, lass uns mal Rad fahren. Und wir haben ja jetzt hier im Podcast auch über die letzten Jahre leider immer mitbekommen, dass es da ja nicht nur ein Vereinssterben gibt, sondern eben auch die Radrennen keine Teilnehmenden haben in den Nachwuchsklassen. Wir versuchen ja da immer ein bisschen Werbung zu machen auf Instagram und reposten da die ganzen Events. Und da dachte ich mir, da muss man vielleicht auch mal irgendwie aktiv werden und das versuchen zu fördern, dass da zumindest macht, mal ja, so ein Startschuss irgendwo gegeben wird.
Das macht ja total aber viel Sinn und auch nicht nur ganz im kurz Radsport.
Eine, ganz kurze Frage, also sowas gibt es gar nicht so in die Richtung. Ich hätte gedacht, dass sowas vielleicht schon von anderen Institutionen gibt oder so, aber also, bist du jetzt der Erste, der sowas ins Leben gerufen hat in die Richtung?
Also ich habe mich damit beschäftigt und geguckt, ob ich das Wichtige finde ich halt auch immer für so eine Stiftung oder generell für eine Unternehmung ist, ein Alleinstellungsmerkmal rauszuarbeiten. Und es gibt tausende von Stiftungen, ne? Also nimmst du die namhaften Stiftungen, ob es von Basti Schweinsteiger, Felix Neureuther und so weiter, die haben alle Stiftungen, aber die setzen halt an anderen Punkten an oder haben halt schon, so wie die NRW Sportstiftung, die haben Athleten, die schon Kaderstatus haben und die betreuen die weiter. Und für mich war es wichtig zu sagen, wie habe ich mit Judo angefangen und wie fangen vielleicht andere Kinder auch mit anderen Sportarten an und da wollte ich den Ansatzpunkt schaffen. Und das war beim Judo, das ist relativ einfach. Da kannst du im Kindergarten eigentlich schon anfangen. Beim Radsport ist es ein bisschen schwieriger, bis die Kinder mal Radfahren, sicher Radfahren. Und da sind wir jetzt auf den Stand gekommen. Wir wollen das mit den NRW-Sportschulen, also das sind, glaube ich, hier in Köln, haben wir drei NRW-Sportschulen, das sind drei Gymnasien, wo wir sagen können, ab der 5. Klasse können wir, die meisten Gymnasien sind vierzügig, können wir ab der 5. Klasse, 5., 6., 7., 8. Klasse den Kindern das Gute tun, die das ausprobieren lassen. Und wenn man jetzt einfach mal, da sind der Andi und ich irgendwann hingekommen, dann zu sagen, wenn man die nackten Zahlen einfach sieht, die meisten Klassen sind 30 stark, A4 zügig, sind wir bei 120, mal 4 Jahrgänge, sind wir fast bei 450, 500 Kindern, die wir in einem Schulhalbjahr aufs Rad setzen können und einfach über die Masse zu kommen, also zu sagen, da werden mit Sicherheit Kinder sein, die Talent dafür haben, Narren dran fressen, ne? Mädchen wie Jungs, und dass wir dem Sport einfach einen Push geben in den verschiedenen Sportarten. Ne? Wir haben jetzt, wie gesagt, in der Stiftung 12 Sportarten, mit denen wir das machen wollen. aktuell halt mit dem Straßenrennrad, Gravel, auch mit Gravel-Rädern. Und das gibt's halt nicht. Also dieser klassische Weg, was der Andi gerade gesagt hat, oder Paul, was du vielleicht erfahren hast, aus den Familien raus, einer fährt Rad oder einer macht Judo oder einer macht Leichtathletik. Ja, das ist so schwierig geworden, die Kinder dahin zu motivieren, Sportarten auszuprobieren. Und da sind halt so die besten Beispiele, Radfahren oder welches Kind würde auf die Idee kommen, zu fechten. Also Fechten auszuprobieren. Also wie auch und warum. Und deswegen hab ich mir gesagt, mit der Stiftung wollen wir genau das schaffen. Und haben dann natürlich auch olympische, paralympische Sportler mit reingenommen. Und halt auch dann zum Beispiel haben wir die Sportart Padel, wie sie auch immer ausgesprochen wird, auch mit reingenommen für Sportarten, die dahin wollen. Und um halt einfach wieder Leistungssportler vielleicht auch über die Masse, jeder kennt die klassischen Pyramiden, ne? Aber ich glaube halt einfach, die Pyramide in Deutschland ist unten echt, echt mau geworden in vielen, vielen Sportarten. Und dann können wir uns hinsetzen und sagen, ey, alle 4 Jahre kriegen wir Tränen in die Augen, weil wir immer weniger Medaillen machen und immer weniger Vorbilder haben, weil die einfach nicht mehr rankommen. Ja.
Ja, denkst du oder bist du der Meinung, also anders gefragt, inwieweit bekommt ihr Unterstützung vom Staat oder vom Land NRW oder von welcher Seite auch immer, also von staatlicher Seite? Und denkst du, dass es in Zukunft generell auch mehr Aufgabe des Staates vielleicht auch sein sollte, da noch viel mehr zu fördern und eigenständig zu fördern, als das jetzt privaten Stiftungen zu überlassen?
Also ganz kurz ja. also jetzt in meinem Fall mit der Stiftung bin ich losgelaufen und ich bin der Treiber in der Stiftung, der Sportarten, Botschafter, Geld ranholt, ne? Kontakte pflegt, Kontakte ausbaut, netzwerkt und das auch gerne mache, weil ich das Ziel habe, dass die Kinder davon viel haben. Aber ich bin der Überzeugung, dass der Staat viel, viel, viel mehr machen muss. Und jetzt können wir über eine Sporthilfe, über ein DOSB schimpfen. Und ne, da könnten wir jetzt ordentlich loslegen, dass sie einfach nur die Mittel umbenennen. Ne? Die Sportmilliarde ist trotzdem da. Und wenn man dann im zweiten Satz hört, sind trotzdem nur 250 Millionen im Jahr. Also das sind 250 Millionen im Jahr für den Sport. Also das ist halt lächerlich. Ne? Also wenn wir mit den anderen Nationen mithalten wollen, weiß jeder, dass eine Milliarde vielleicht gut wäre, um einfach, es sind ja nachher Daten und Fakten zu sagen, in Köln, wir haben 142 Grundschulen in Köln. Davon haben 40 Grundschulen nicht mal eine eigene Sporthalle. So, und da fängt das Problem doch schon an. Ne? Und ob wir jetzt sagen, die Kinder müssen schwimmen können, ne? Also wie viele Schwimmbäder gibt es in Köln? Und ich meine, wir können jetzt die Liste immer weitermachen, oder wir sagen, halt so wie der Andi auch gesagt hat, und so wie ich das mit der Stiftung auch gemacht habe, ich möchte nicht derjenige sein, auch der ehemalige Ex-Sportler, der irgendwie rummeckert, sondern ich habe die Stiftung erschaffen und bin losgerannt und habe gesagt, ich möchte nachher nicht derjenige sein, der gesagt hätte, hätte ich mal oder hätte. Und dann setzen wir uns hin und machen nichts, sondern ich bin losgelaufen. Und ich habe echt viel, also ich mache immer noch viele Fehler und ich habe viele Fehler gemacht mit der Stiftung. Aber ich nehme die Fehler so wie, keine Ahnung, ob es beim Radsport sowas gibt, am Berg falsch geschaltet, habe ich einen Fehler gemacht. Den Fehler mache ich nicht nochmal, lerne daraus. Wenn ich es aufs Judo münze, ich habe den Fehler da und da gemacht, das mache ich nicht nochmal. Lern daraus und werd besser. Und das möchte ich eigentlich mit der Stiftung machen und immer besser werden. Und das heißt auch immer mehr Partner, starke Partner damit reinbringen, die auch den Mehrwert von der Stiftung sehen, dass Kinder in Bewegung kommen, ne? Und vielleicht nachher Profis werden.
Ich denke, uns werden auch viele A. Eltern, B. Lehrer zuhören. Lehrer und Lehrerinnen. Ich habe selbst eine hier im Haushalt, die auch wissen und wahrscheinlich auch sehr dankbar sind, direkt, wenn sie das hören oder wenn sie das mitbekommen bei dir. Weil das Ganze wird ja auch nicht einfacher in den Schulen, organisatorisch und so weiter. Und ich glaube, wir, viele von uns, das kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber nehmen das auch wahr, dass der Sportunterricht wahrscheinlich an Bedeutung verloren hat im Laufe der Jahre. Jetzt ist das, was du da machst, aus meiner Perspektive natürlich 100% unterstützenswert. Und das werden sicher nicht nur, das werde sicher nicht nur ich denken. Jetzt machst du das in Köln, hast das angefangen, so das Projekt läuft natürlich super an, viel positive Rückmeldung wahrscheinlich, sehr viel Arbeit für dich, sehr viel Organisation. Aber bestimmt auch viele Leute, die helfen wollen. Da drängt sich die Frage auf, direkt so Expansionsmöglichkeiten, Expansionsgedanken, nicht nur in Köln. Es werden bestimmt Leute zuhören, okay, ich bin hier an der und der Schule, ich würde das auch gern machen und so weiter. So, was sind deine Erfahrungen, Gedanken? Lass uns teilhaben.
Also, da wird mich mein Freund, der das mit umstrukturiert hat, die Stiftung, mit Sicherheit für einen Nackenschlag geben. Also wir sind jetzt neu aufgestellt in Köln seit einem halben Jahr. Wir haben eine wahnsinnige Rückmeldung, wie du gesagt hast, mit dem Philipp Petschner. Wer ihn nicht kennt, Wimbledon-Doppelsieger in Wimbledon. Der hat Tennis macht Schule hier in Köln gemacht. Was der Pain so ein bisschen war, sind die Trainer, das ist überall so, ne? Also es ist auch beim Radsport so, dass jeder, der gerne zuhört, also der zuhört und sagt, ey, ich bin Student und habe Zeit oder ich habe so Zeit, ist herzlich willkommen, als Trainer da einzusteigen. Da kommen super viele positive Rückmeldungen. Die größten und schönsten Rückmeldungen waren von den Kindern selber. Ein Kind, was mit dem Philipp gespielt hat und gesagt hat, ich ist nach Hause gegangen und am anderen Tag habe ich die Eltern vor der Schule getroffen und die haben gesagt, ey, meine Tochter hat mit einem Wimbledon-Sieger gespielt. Wie geil ist das denn? Und ich wollte unbedingt, das hatte ich dann irgendwann im Interview auch gesagt, wir wollen mit der Stiftung am Abendbrottisch der Familien Gesprächsthema sein. Weil dann, finde ich, haben wir einen Teil geschafft, weil dann die Kinder drüber reden, so wie du gesagt hast, der Stellenwert vom Sport hat auf einmal eine ganz andere Höhe, weil am Abendtisch, also es ist auch die erste Zeit bei uns zu Hause, wo alle zu Hause sind und dann wird über Sport geredet. Wie geil ist das denn? Ne? Also wir haben nicht nur bei uns zu Hause die Regel, wenn Sport im Fernsehen läuft, darf immer geguckt werden. Bei allen anderen ist es limitiert. Deswegen gucken die Kinder.
Das ist sehr gut.
Und natürlich habe ich mich jetzt auch wo wir einen Austausch hatten, natürlich auch noch mehr mit der Materie Radsport zusammen oder auseinandergesetzt. Und dann kommen halt so die Klassiker. Das Geilste war, wir hatten einen Stiftungsabend und hatten wir dann unsere Räder, die gebrandet worden sind da, und unser Mittlerer, der Knut, ist dann auf dem Rad gestiegen und das war vorbei. Also das war im Positiven vorbei, weil der jetzt in der Woche so 40 bis 60 Kilometer auf diesem Fahrrad sitzt und fährt als 10-Jähriger. Den haben wir halt durch dieses Stiftungsradthema so angezündet, dass er jetzt überlegt hat, weiterzufahren. Und das macht so viel Spaß zu sehen. Und die Expansionsgedanken sind natürlich da, ne? Also wenn wir uns hier ordentlich aufgestellt haben in Köln, und gerade mit dem Thema Fahrrad, was ja, man braucht keine Hallen. Das ist die Community, das wisst ihr ja selber, verabreden, fahren. Das kriegt man in fast überall hin. Ist natürlich zu sagen, hey, Hamburg, München, Berlin, Stuttgart, Freiburg, was auch immer. Wenn da einer sitzt, der quasi ein Franchise macht von der Stiftung oder eine Filiale, mega.
Ja, also das wäre auf jeden Fall jetzt hier eine Möglichkeit, schon mal ein bisschen Werbung für die Stiftung zu machen. Wir werden da natürlich auch alle Informationen nochmal bei uns in die Shownotes hauen mit Kontaktmöglichkeiten zu mir, zu Benny Und ja, ich glaube, es wäre eigentlich ganz schön, wenn man das natürlich auch an anderen Orten machen kann. Einfach, ne, wie gesagt, diesen Kontakt zum Sport herzustellen. Ich glaube, so der Sportunterricht, der leidet ja auch manchmal unter den Inhalten. Und wenn man da die Möglichkeit hat, ne, ob es jetzt Radfahren ist oder ne, es kommen ja noch andere Sportarten, irgendwie mal von jemandem zu lernen, wie man richtig Skateboard fährt oder ne, das, glaube ich, sind so ja eben Geschichten, die die Kids dann ja begeistern können, wo es dann eben auch hoffentlich dann weitergeht in dieser Sportart. Das ist ja auch so ein bisschen mein Anliegen in dieser Sache, dass man einfach danach auch die Kinder weiter dazu ermutigt, den Sport fortzuführen oder die Sportarten. Und ja, vielleicht hat man dann wirklich irgendwann mal jemanden, der dann bei Olympischen Spielen mit dabei ist, wie auch immer. Also
ja, oder der auch einfach nur halt angezündet ist, ne, vom Sport und den wieder weiterträgt. Und ich finde das schon enorm gut und wichtig. Und wenn es nur Radsportfans produziert, so zwei, sag noch eine, wer sich jetzt fragt, so, du sagst natürlich manche Sachen, du brauchst nicht mal eine Sporthalle, aber natürlich sind manche Sportarten auch einfacher in der Sporthalle. Du legst ein paar Matten aus und legst los. Radsport natürlich auch irgendwie Straßenverkehr gefährlich und so weiter. Vielleicht da zur Erklärung, du hast in Köln gute Verbindung zur Polizei, wo du, glaube ich, auch selbst arbeitest grundsätzlich. Da gibt es eine Eskorte. Und zweites Thema, angegliedert daran nochmal so die Vorbilder. Da hast du in Köln, glaube ich, auch schon mittlerweile welche. Erstmal.
Genau, unsere Vorbilder im Thema Radsport sind Lynn Teutenberg und ihr Bruder, der Tim. Und Lynn hat ja auch bei euch.
Kennen wir.
Genau. Und ich hatte die auch angerufen, ob die bereit wären, unsere Ambassadoren zu sein. Und die haben beide auch nicht gezögert. Also die haben direkt gesagt, das Thema ist so cool. Wir sind auf jeden Fall mit dabei, um den Kindern halt auch Vorbilder zu sein.
Jetzt noch Polizeieskorte erklären.
Ja, genau. Oder Polizei, genau.
Wie es ablaufen wird.
Ich bin auch damals, ich habe eine duale Karriere bei der Bundespolizei gemacht, bin bei der Polizei geblieben, bin da Ausbilder. Und ganz viele von meinen Mitstreitern aus der Trainingsgruppe oder halt die danach kamen, haben bei der Landespolizei dieselbe Laufbahn durchlaufen. Und dann sind natürlich die Wege zur Polizei relativ schnell, dass man anrufen kann und sagen kann, hey, gibt es eine Möglichkeit, dass wenn die Kinder Ausfahrten machen, dass da dann die zwei oder einer von den Fahrradpolizisten mit dabei sind. Und das ist natürlich auch öffentlichkeitswirksam für die Polizei, die tun was Gutes. Und wenn dann vorn und hinten ein Uniformierter fährt, dann hat das auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Ne? Für die Verkehrsteilnehmer, dass man nicht direkt immer angehupt wird, wenn man auf der Straße fährt. Aber wir haben jetzt die Ausritte, die wir jetzt mit den Kindern gemacht haben, haben wir auch ohne Polizeieskorte hinbekommen. Und da muss ich auch sagen, alle Kinder, die jetzt wir haben jetzt so eine Kickoff-Veranstaltung gemacht und fahren jetzt am Samstag bei Rund um Köln mit. Für die Schülerrunde bei den 30 Kilometern. Und wie diszipliniert die Kinder waren. Die haben in dem ersten Ausritt von den Jungs, die da mit dabei waren, die ganzen Zeichen bekommen, wie man Schlaglöcher anzeigt, wenn man bremst und. Das war so schön zu sehen, dass sie das so aufgesaugt haben. Und dann bei der ersten Ausfahrt waren wir mit 16 Kindern unterwegs. Und wer schon mal mit seinem eigenen Kind im Straßenverkehr unterwegs ist und Schweißausbrüche hatte, der weiß, was das bedeutet. Aber es war null. Also die Kinder sind so krass gut gefahren und haben so Spaß gehabt. Und wir hatten letzte Woche bei dem Topwetter, was wir hier hatten, haben wir nochmal so einen Ausritt gemacht. Und da kamen uns dann ganz viele andere Truppen entgegen an Radsportlern. Und die Kinder haben dann immer angefangen zu winken und der ganze Pulk hat halt zurückgewunken. Und es war so ein emotionales Erlebnis, was ich mir jetzt auch bei Rund um Köln erhoffe. Dieses da einzufahren mit Zuschauern, um den Kindern so ein emotionales Erlebnis zu geben, dass sie einfach weiterfahren wollen. Ne? Also das haben jetzt auch schon von den, wir haben jetzt 24 Kindern da auf die Räder gesetzt. Davon haben schon 5 gesagt, die wollen zu Weihnachten Rad haben und weiterfahren. Weil natürlich jetzt die Räder sammeln wir nach rund um Köln ein und dann fangen wir an der ersten Schule, der NRW-Sportschule, mit dem Projekt anzufangen. Und dafür die meisten Klassen, wie gesagt, sind 30 stark, wir haben 30 Räder. Das passt hervorragend.
Ja, Paul. Ja. Jetzt weißt du Bescheid. Ganz los.
Nächste Runde, Trainingrunde.
Jungs, Giro d'Italia läuft. Der rosa Rausch ist in vollem Gange. Wenn man sich die Etappen in Italien so anschaut, dann geht es ja schon richtig wild zur Sache. Immer wieder Thema, aber in Sachen Sicherheit, da kann sich der ganze Radsport nochmal auf die Schulbank setzen.
Ja, immerhin haben wir jetzt seit ein paar Jahren die Helmpflicht, aber ansonsten lässt es ja schon noch zu wünschen übrig. Aber sobald wir vom Rad absteigen, da sind wir ja sicher unterwegs mit unserem Partner NordVPN, weil damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn du dich nochmal irgendwo ins offene WLAN einloggst, um deine Wattwerte hochzuladen. Ansonsten bist du da ja quasi ohne Helm unterwegs.
Absolut richtiger Punkt, Andi. Gerade wenn man viel unterwegs ist, sei es beim Giro, im eigenen Trainingslager auf Mallorca oder einfach beim Coffee Ride im Café um die Ecke. Offene WLAN-Netzwerke sind ein richtiges Risiko. Da lauern die Hacker quasi wie ein tiefes Schlagloch mitten im Sprintzug.
Und genau da sitzt unser heutiger Partner mit im Besenwagen. NordVPN kümmert sich nämlich um eure digitale Sicherheit, wenn ihr unterwegs seid.
Was ich als Tech-Fan noch ziemlich stark finde, ist, dass NordVPN einen integrierten Bedrohungsschutz hat. Der blockiert Schadsoftware, fiese Tracker und auch aufdringliche Werbung, bevor sie überhaupt geladen wird. Das ist wie ein richtig guter Anfahrer, ne? So wie du damals, Andi, der schon mit dem Headbutt die ganzen Gegner aus dem Weg räumt.
Das ist quasi euer virtueller Helm. Die App verschlüsselt eure Internetverbindung komplett. Das heißt, niemand kann auf eure Daten zugreifen, auch nicht im ranzigsten Hotel WLAN irgendwo in den Abruzzen.
Ja, das Ganze ist super easy, läuft im Hintergrund auf dem Smartphone oder Laptop. Mit einem Klick seid ihr verbunden. Für alle Besenwagen-Insassen haben wir natürlich wieder einen richtig guten Deal rausgehandelt.
Und das Ganze ist komplett risikofrei. Es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wer also merkt, dass es doch nichts für ihn ist, bekommt sein Geld zurück. Gar kein Stress.
Genau. Geht mal auf nordvpn.com/besenwagen und holt euch das exklusive Angebot. Wir haben nämlich da einen Riesenrabatt auf das 2-Jahres-Paket und sogar noch ein paar Monate extra gratis obendrauf.
Also fahrt und surft lieber sicher auf der Straße und im Netz. Alle Infos und den Link nordvpn.com/besenwagen findet ihr natürlich wie immer bei uns in den Shownotes.
Ich meine, vielleicht ist das jetzt hier auch Anlass, vielleicht hören uns ja ein paar Leute zu, auch irgendwie andere Firmen da irgendwas so in die Richtung zu initiieren, weil ich glaube, das ist echt auch wichtig, ne? Also wie man so Kids, also unabhängig davon, dass die Bock drauf haben, aber wer hat heutzutage noch die Kohle, wenn man vielleicht auch 2 Kinder hat, jedem so ein Rad irgendwie zur Verfügung zu stellen und dann brauchst du Schuhe, Helme, das kostet mittlerweile alles so viel Geld, dann noch Anreisen zum Radrennen und so und die Vereine, denen geht es auch nicht mehr so gut wie früher.
Ja, mittlerweile gibt es, also kann man ja mal kritisch sagen auch, ne? Mittlerweile gibt es 100 Radsporttruppen, die halt irgendwie Social Media machen und dann Sponsoring bekommen. Das sind aber alles erwachsene Leute, die sich das auch so leisten könnten. Das ist halt schwierig so. Die Vereine, halt alles relativ veraltete Strukturen, viele, nicht alle auch, ne? Es gibt auch Vereine, die eine riesen Arbeit machen hier. Wenn wir hier trainieren gehen, im Westen, VfR Büttgen, da kommt mir auch zweimal die Woche oder einmal die Woche eine Truppe entgegen mit lauter 10-Jährigen, wo ich mich immer freue. So, die geben da noch Gas, aber wer kann das noch stemmen? So, da musst du als Verein auch schon eine relativ starke Basis haben, um das finanziell oder personell stemmen zu können. Und ja, ich meine, das ist ja jetzt hier mit Bennys Stiftung auf jeden Fall schon mal eine Variante. Finde ich super gut, stehen wir auch dahinter.
Benny, steht ja eigentlich irgendwie im Austausch mit der Politik? Oder ist es eher wirklich so, ihr macht da euer Ding und in dem Fall, ihr sagt so, na, du bist bei der Polizei, dadurch kriegt ihr so ein bisschen Hilfe, die fahren mal mit und geben den Kids ein bisschen Sicherheit, aber das ist ja, kann ja nicht sein, dass es immer nur auf Basis von irgendwie guten Kontakten oder eigenem Arbeitgeber funktioniert, sondern halt, was sagt die Politik dazu?
Ich sag mal so, also da können wir auch wieder kritisch sein, ne? Wenn es gut läuft, dann kommen sie gerne an und machen Fotos. Siehe ja. Erfolge bei den Basketballern, bei den Handballern. Ne, da sind die immer schnell dabei und sagen, ey, was für eine coole Sportart. Würden wir jetzt im Sommer einen deutschen Tour de France-Sieger haben, kann ich ja auch können wir sehr viel Geld drauf verwetten, wir vier, dass sich da einer blicken lässt. Aber diese ganze Basisarbeit.
Ja, gut, alles.
Ja, aber die ganze Basisarbeit bleibt halt an so Leuten hängen, die ideologisch denken, ey, ich möchte es machen, ich bin selber den Weg gegangen. Und ich kann einen Politiker nennen, den Jens Nettighofen, der mir echt viele Türen aufmacht hier in Köln. Aber, also das kann ich auch sagen, die ersten anderthalb Jahre wurde die Stiftung so ein bisschen belächelt von links und rechts. Was willst du denn damit? Und jetzt dreht sich das gerade so ein bisschen das Blatt, dass verschiedene Verbände, ne, der Basti hat es gerade gesagt, ne, die Verbände sind echt altbacken. Viele sind alte Strukturen und ich gebe dir da auch vollkommen recht, wenn man den Wandel sieht, was junge Menschen machen wollen, dann ist ganz zum Schluss im Vorstand vom Sportverein zu sein und sich da ehrenamtlich zu engagieren. Wie gesagt, und jetzt wendet sich das Blatt so ein bisschen, jetzt kommen Verbände auf uns zu und fragen, ob die mit uns was zusammen machen wollen und können. Und ich glaube, du musst halt ein sehr gutes Netzwerk haben, um da auch in die Politik vorzugehen, ne? Weil sonst ist die Sporthilfe immer ganz oben mit dabei, da lässt man sich gut sehen, ne? Das ist einmal im Jahr, ist der Ball des Sports, da ist Presse, da kann man sich gut präsentieren, aber diese Basisarbeit, die ich mit der Stiftung mache, ganz unten angefangen, um die Basis zu stärken, um die Nachwuchsförderung eigentlich anzuschieben. Also ich habe das irgendwann mal, ne, kritischer O-Ton, dem Deutschen Judo-Bund gesagt, was ich mache, dass ich hier 5.000 Kinder in den letzten 2 Jahren zum Judo gebracht habe, ob die da nicht mit einsteigen wollen als Kooperationspartner. Jetzt kannst du dreimal raten, was die Antwort war. Kam keine Reaktion.
Okay, krass. Ne?
Und da dann halt einfach auch vielleicht Bund Deutscher Radfahrer oder so, also, ne, oder die anderen Sportarten, die da drin sind. Klar brauchen wir Material. Ne, aber jetzt auch eine andere Firma dann zu nennen im Tennis, über den Philipp Petschner hat die Firma Head uns ohne mit der Wimper zu zucken 100 Tennisschläger gegeben, Bälle ohne Ende, Netze, und es geht. Wenn du dann die richtigen, ne, dann in Köln heißt es Klüngel, in München heißt es vielleicht anders, in Berlin nochmal anders.
Ja, aber ich sag das ja schon jahrelang, so die. Das sind Leute wie wir jetzt, ne, ohne sich da selber zu sehr auf die Schulter zu klopfen. Wenn du in der Industrie sitzt und willst, dass sich was bewegt, musst du es selber machen. Das ist einfach da von Infrastruktur. Wie du es schon sagst, wenn du erfolgreich bist, dann sind alle da. Aber vorher, es wird irgendwie nicht. Also ich habe ja immer so ein bisschen Hoffnung. Es gibt jetzt in NRW diese Olympia-Bewerbung. Viele Leute sind da auch kontra, aber ich denke mir einfach so, ey, diese Olympischen Spiele, die dann da abgehalten werden, die sind mir eigentlich relativ egal, aber in den meisten Ländern funktioniert es und ich hätte eine gewisse Hoffnung in Deutschland, dass es auch funktioniert, dass die 8 Jahre davor Geld in die Basis der Sportförderung läuft.
Ich meine, wir haben
es ja schon mal einfach Jugendliche, ja.
Ja, wir haben es ja 72 schon erlebt, ne? Sorry. Wir haben 72 ja schon erlebt, Olympische Spiele in München. Die ganze Sportinfrastruktur lebt noch von 72 oder davor. Also, und das ist halt das Krasse. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Die Spiele, die 2 Wochen oder die 4 Wochen mit den Paralympics, ist das eine. Aber was es schaffen würde hier an Sportstätten, das wäre Wahnsinn.
Das, glaube ich, vergessen viele Leute, die dann immer sagen, ja, das kostet natürlich einen Haufen Geld, aber das heißt eigentlich nur, dass Gelder freigemacht werden, um Infrastruktur zu schaffen. Jetzt nicht nur unbedingt Sportstätten ausschließlich, sondern da werden natürlich auch immer andere Sachen, die auch für die Allgemeinheit gut sind, mal in Angriff genommen. Weil Geld ist ja immer da, wird nur an anderen Stellen ausgegeben.
Und was man ja auch nicht vergessen darf an der ganzen Sache, ist immer dieses, muss auch nicht jeder irgendwie oder jede Spitzensportlerin werden, sondern es geht auch darum, dass die Gesellschaft allgemein fitter wird und gesünder, dadurch auch wieder geringere Kosten entstehen, wir leistungsfähiger werden, dadurch mehr wirtschaften kann.
Es ist halt immer so ein gesellschaftlicher Zusammenhang, genau. Wie ist das, Werte im Sport, Kreislauf. Das sind schon alles so ein paar positive Dinge, die da mitkommen. Natürlich nicht nur, es ist nie alles nur positiv, aber Sport hat schon einen guten gesellschaftlichen Wert, Integration und so weiter.
Ja. Ich gebe dir Paul da vollkommen recht. Also ich laufe ja nicht mit Scheuklappen auch durch das Stiftungsthema. Ne? Wenn nachher Kinder wirklich, also wenn 44 oder 40 ein Kind nachher sagt, ey, ich bin durch die Telling Kids Foundation, bin ich auf Sportart XY gestoßen und jetzt bin ich hier bei Olympia, dann verdrücke ich mein Tränchen und dann geht der Puls mal 3 Schläge höher, weil ich mich so freue. Aber ob sich dann 20 Kinder durch dieses Radsportthema nachher in Köln treffen, um nach der Arbeit oder nach der Uni sich dann eine Ausfahrt zu machen, wäre mir genauso wichtig. Ne?
Alrighty, ich würde sagen, gute Geschichte. Jeder, der Bock da drauf jetzt hat und findet, dass das richtig geil ist, der kann da natürlich spenden.
Ne? Richtig.
Das auch.
Vielleicht nicht das auch. Konsumieren, aber so eine Stiftung lebt ja tatsächlich dann auch vor allem durch Spenden. Und das ist definitiv aus unserer Sicht was eine gute Sache wäre. Und danke, Benny, für deine Motivation und Enthusiasmus mit dem ganzen Ding.
Vielen, vielen Dank, dass ihr euch da auch so hinterklemmt und wir bleiben da weiter am Ball.
Die Hauptarbeit bleibt an dir hängen.
Ich werde euch einfach mal ständig anrufen. Der muss den Vertrag noch richtig lesen.
Ja.
Benni, wir sehen uns.
Ja.
Danke dir.
Danke, dass du da warst.
Wir hören uns zur nächsten Giro-Sonderfolge am Montag. Tschüss.
Ciao.
Ciao.